Igor, Igi, wir haben drüber gesprochen. Ruhe.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hundegebell. Heute natürlich mit unserer Lynn.
Hi, ich bin die Lynn von der Hundeschule Lynn.
Dann haben wir die Nina dabei.
Hi, ich bin Nina von den Seelenhunden Not e.V.
Und dann ist die Sabine noch mit dabei.
Hallo, ich bin Sabine und bin leidenschaftliche Hundenärrin und habe bis jetzt mein ganzes Leben lang immer nur Tierschutzhunde gehabt.
Dann gehen wir mal los, fangen mal an. Es geht mir erstmal darum, wo kommen denn Tierschutzhunde generell her? Lynn, bei dir in der Hundeschule, wie schaut das aus? Aus welchen Regionen kommen dann Anfragen? Ich habe einen neuen Tierschutzhund, der kommt aus. Was hast du da alles anzubieten?
Genau, also das ist eine gute Frage. Ich selber habe ja auch Tierschutzhunde aktuell. Ich hatte immer aus ganz gerne so, ja, also ich achte nicht aus Land, Ungarn, Polen, Russland. Da haben wir auch viele in Richtung Polen. Ja, Rumänien ist gerade ganz stark ankommen. Also eine richtige Welle von Hunden aus Rumänien. Ja, das ist so eigentlich so der Hauptfaktor. Ein bisschen Spanien, so bunt gemischt. Aber der Hauptfaktor ist tatsächlich gerade schon Rumänien bei uns.
Nina, ihr arbeitet auch hauptsächlich mit Hunden aus Rumänien oder wo kommen eure Hunde her?
Genau, wir arbeiten ausschließlich mit Hunden aus Rumänien. Wir betreuen dort ein Shelter mit ca. 550 Hunden in der Stadt Campulung und unsere Hunde kommen halt alle aus Rumänien.
Gut. Sabine, du hast 3 Tierschutzhunde, glaube ich.
Ich hatte 3, weil meine Hündin ist leider mit 16 vor ein paar Monaten gestorben.
Jetzt hast du noch 2 und die kommen auch alle woher?
Der Bo ist aus Spanien und die Lissi kommt aus Rumänien. Und die dritte verstorbene Hündin, die kam aus der belgischen Tötungsstation.
Ah ja, guck mal, so ortsnah haben wir auch Tierschutzhunde. Also auch bei uns ist es natürlich so in der Hundeschule, dass wir einige Tierschutzhunde haben. Ich habe jetzt speziell auch viele aus Spanien, Griechenland, natürlich auch aus Rumänien. Wir haben auch mittlerweile aber auch 2 aus Ägypten. Auch das fängt jetzt an, dass sie auch noch weiter herkommen. Die Halterin ist auch selber dahin geflogen und hat diesen Hund abgeholt. Auch das ist alles schon vorgekommen. Wir haben zwar auch sehr viele Tierschutzhunde mittlerweile hier in den Pflegestellen. Wer von euch hat schon Pflegestelle gemacht?
Ja, ich hatte auch einen Hund kurzfristig als Pflegestelle gehabt.
Und den auch vermittelt bekommen dann?
Ja, ja. Und wunderbar. Der ist schnell vermittelt worden, weil er zu den Rassen gehörte, die im Moment sehr begehrt sind. Ein nicht haarender Hund wird einem quasi aus den Händen gerissen. Egal, ah, ja. Was für ein Wesen, Hauptsache er hat nicht.
Ja, das ist sehr beliebt momentan. Nina, du hast auch immer wieder mal Pflegehunde bei dir?
Naja, was heißt immer mal wieder mal? Wir hatten bei uns im Shelter 3 süße weiße Hündinnen und die waren auch alle vermittelt. Und dann ist eine Interessentin abgesprungen, eine Woche vor Ausreise. Und dann habe ich mit meiner Familie gesprochen und gesagt, das können wir nicht, die da alleine zurücklassen. Wir machen eine Notfallpflegestelle. Die wurde dann vom Verein auch im Internet supported und angeboten und nochmal so ein bisschen gepusht, sage ich mal. Aber wir haben leider kein Zuhause gefunden. Und dann war sie ungefähr 24 Stunden bei mir. Eigentlich erst, ja, ich würde sagen 2 Stunden. Und dann wusste ich schon, wenn die sich mit den anderen Hunden nicht verträgt, kann ich sie nicht mehr gehen lassen. Und deswegen habe ich als Pflegestelle quasi versagt.
Also das heißt, du hast die Hündin behalten, sie hat jetzt bei dir ein Zuhause gefunden.
Richtig.
Und ist im Rudel aber auch gut aufgenommen worden.
Ja, genau, das war Grundvoraussetzung, weil wir können die Hunde hier bei uns auch ein bisschen trennen. Wir wohnen auf 2 Etagen, ich wohne mit meinen Eltern zusammen. Also wenn es nicht geklappt hätte mit dem Vertragen zwischen den Hunden, dann hätten wir die halt getrennt gehalten, bis sie ein neues Zuhause gefunden hätte. Aber ich konnte sie nicht mehr gehen lassen.
Ja, die müssen aber natürlich auch auf jeden Fall gerettet werden. Da ist ja die Bandbreite ganz groß. Deswegen habe ich immer wieder natürlich Pflegestelle auch selber gemacht, aber auch natürlich auch für überforderte Hunde. Und es gibt von Tierschutzvereinen viele überforderte Hunde, man muss es so sagen, die weitergereicht werden oder nicht für den Menschen passend sind, weil man hat keine wirkliche Kennenlernphase. Deswegen finde ich das gut, dass man so dieses Pro und Contra macht. Überforderte Hunde, traumatisierte Hunde und bearbeitet und weitervermittelt und immer super im Kundenkreis, sodass ich immer noch die Hand drauf habe. Also das klappt wirklich super toll. Werde ich auch bis Zeit meines Lebens so machen, gar keine Frage. Deswegen finde ich das auch richtig gut, dass wir das Thema heute angehen, weil es gibt ja auch unfassbar viele Vorurteile.
Ja, natürlich. Ich meine, es ist ja auch zum Teil nicht ganz unberechtigt, muss man ja auch sagen. Ich habe Tierschutzhunde hier im Training, da haben die Halter richtig Glück gehabt. Die Hunde fügen sich relativ schnell in den Alltag ein. Man kann mit ihnen arbeiten, man kann anfangen, auch Signale einzuführen. Manch einer geht sogar in die Therapiehundausbildung. Aber ich habe natürlich auch sehr viele traumatisierte Hunde. Das darf man nicht vergessen. Und dann ist es häufig wirklich schwierig für die Halter, gerade wenn auch Kinder da sind und wir haben Angsthunde und sie fügen sich nicht in den Alltag ein, dann werden die sehr schnell ausgebremst. Und da frage ich mich dann häufig immer, konnte man das vorher nicht sehen oder ist es wirklich nur der Wechsel, dieses Transporttrauma, was sie haben, die andere Umgebung, die sie nicht kennen, diese vielen Eindrücke, die auf einen zuströmen. Habt ihr da eine Erfahrung, woran ihr das festmachen könntet, dass ihr sagt, ja, vorher war der Hund eigentlich relativ chillig und jetzt ist er in dieser neuen Umgebung, zeigt dieses Angstverhalten. Sabine, hast du da auch Erfahrungen gemacht, dass du sagen könntest, ja, da ist schon ein Trauma dahinter und vorher war eigentlich alles fein?
Also ich war selbst eine Woche vor Ort in Rumänien in einem Shelter mit 5000 Hunden. Ich muss sagen, bei vielen Hunden konnte man direkt sehen, dass sie ängstlich waren. Die konnte man nicht anfassen, haben sich verkrochen, haben Abwehrschnappen gemacht und andere Hunde kamen wieder freudig auf einen zu, wo man sagen kann, klar, dieser Hund hat keine Angst vor Menschen. Also ich muss sagen, ich bin jetzt keine Hundetrainerin, aber aus meiner Erfahrung konnte man schon vor Ort erkennen, welcher Hund super ängstlich ist und welcher menschenbezogen ist.
Nina, wie siehst du das? Wie wählt ihr das aus?
Bei uns kennt das Tierheimpersonal die Hunde natürlich sehr, sehr gut. Also die suchen vor Ort hauptsächlich aus, wer nach Deutschland ausreisen darf und wer nicht. Und vom Vorstand bei uns sind wir mindestens dreimal im Jahr in Rumänien selbst vor Ort. Und uns kennen die Hunde ja nicht. Und dann wird nochmal geschaut, sind die freundlich auch zu Fremden gegenüber? Und dann ist mit die Hauptaufgabe neben dem Saubermachen und was alles zum Tierheimalltag dazugehört, zu schauen, welche Hunde sind ausreisefähig oder sind sehr freundlich und den Menschen zugetan. Und das wird jetzt im September auch meine Aufgabe sein. Da fliege ich zum ersten Mal nach Rumänien.
Heißt, es werden die Hunde vermittelt, die dem Menschen zugetan sind. Ist das richtig?
Das würde ich aus meiner Erfahrung, die ich jetzt habe, ich bin noch nicht so lange dabei, sagen, ja.
Ja. Also aus meiner Erfahrung werden auch die ängstlichen Hunde vermittelt, die am besten nur in erfahrene Hände dann hoffentlich weiter vermittelt werden, weil das schon eine Aufgabe ist. Also ich muss sagen, die Hündin aus der belgischen Tötungsstation, die aber über das Tier am Aachen vermittelt wurde, da habe ich 2 Jahre gebraucht, bis ich sie einigermaßen anfassen konnte. Also das war so einen extremen Hund habe ich noch nie gehabt. Wenn ich die nur anfasste, hat dieser Hund angefangen zu schreien und Abwehr zu schnappen. Also es hat wirklich 2 Jahre gedauert. Ich hätte sie trotzdem genommen, das war mein Seelenhund. Also ich habe da nicht aufgegeben. Also wie gesagt, es war schon harte Arbeit, diese Hündin zu der zu machen, die sie hinterher wurde. In ihrem hohen Alter, da war dieser Hund ganz anders als natürlich in jungen Jahren. Aber das war schon eine Herausforderung. Also ich hatte so manches Mal gedacht, ich glaube, ich schaffe das nicht, aber wie gesagt, ich habe nicht aufgegeben. Und diesen Hund, sie war 2 damals, 14 Jahre gehabt. Und das ist auch wirklich, wie man es sonst nur, ich sag mal, im Fernsehen kennt. Diese Hündin wurde nur in einem Verschlag gehalten, 2 Jahre, wurde als Zuchthündin missbraucht. Sie hat eine gebrochene Schwanzspitze, eine gebrochene Rippe. Das macht man mit Hunden, denen quasi den Schwanz in der Türe einklemmen, dass sie nicht mehr durch die Türe hinauslaufen. Was dieser arme Hund mitgemacht hat, das ist wirklich schon extrem.
Also eine aktive Verstümmelung, um Gehorsam zu haben, ist natürlich absolut tierschutzrelevant, ganz klar. Aber deswegen werden die Hunde zum Teil ja auch gerettet und weggenommen. Dennoch möchte ich ganz gern nochmal drauf zurückkommen, weil das ja häufig dann die Frage ist, oder häufig sehe ich ja auch Videos, guck mal, Anna-Maria, der Hund, der ist so toll da in dem Shelter. Und ich sage dann immer, diese Aufnahmen sind eigentlich nicht wirklich aussagekräftig, weil in einem abgeschlossenen Bereich verhalten sich Tiere in einer Art Gatterhaltung, und das ist wissenschaftlich erwiesen, immer anders, als wenn sie bei einem Halter sind und vor allen Dingen dann an einer Leine sind, in einer Umgebung, die sie nicht kennen, als wenn sie in diesem Shelter sind. Und das heißt, heißt noch lange nicht meiner Erfahrung nach, dass die Hunde dann auch hundeverträglich sind, nur weil sie mit 35, 55, 500 anderen Hunden in einem Shelter gelebt haben.
Das ist korrekt. Also es wird aber ja von vielen Vereinen und im Fernsehen wird das ja immer suggestiert und ich finde, das geht auf Kosten der Hunde. Nimmt ein Tierschutzhund, der ist dankbar, der ist sozialverträglich, der ist super pflegeleicht, weil er so froh ist, dass er jetzt bei dir zu Hause wohnen darf und er so eine schöne Kindheit hatte. Und wie du schon selber sagst, ne, mit 500 anderen Hunden zusammengelebt hast. Also das ist, und die Leute haben das natürlich im Kopf und die denken sich auf dem Foto oder auf dem Video, ach, der sieht süß aus, der passt zu mir. Also man sucht sich ja den nicht wirklich nach Charakter aus. Das ist schon ein bisschen schwierig in der Tat. Und dann kommt der und der Mensch hat ja schon diese feste Erwartungshaltung. Und dann wundert man sich, dass man auf einmal nicht sich mit seinen Freunden zum Gassigehen treffen kann, weil der Hund total überfordert mit den anderen Hunden ist und mit seiner Umwelt überfordert ist und mit seinem Leben überfordert ist und mit Besuch und so weiter und so fort. Und das ist auch, das schneidet auch das Leben eines Menschen ein. Auch das stellt einen komplett auf den Kopf. Man muss seinen ganzen Rhythmus, seinen ganzen Alltag alles umgestalten. Wenn ich da einen traumasitisierten, panischen oder getriggerten Hund habe. Deswegen ist das wirklich, würde ich immer sagen, wirklich mit Obacht, weil es wird leider heute oft noch erzählt, die sind dankbar und die sind sozialverträglich.
Ja. Auch ich habe jetzt wieder einen Tierschutzhund im Training, der 2 Wochen unter der Couch gelebt hat, ja, weil die Tierschutzorga auch gesagt hat, lass ihn erstmal ankommen. Das Problem ist aber, wenn der nicht lernt, seine Umwelt zu bewältigen, wir haben ihn dann nach 2, 3 Wochen unter dieser Couch oder unter diesem Sessel hervorgeholt und ich habe gesagt, so, jetzt geht ihr raus, natürlich erstmal langsam in einer ruhigen Umgebung, ihr nehmt was mit, eine Schleckmatte oder was auch immer, und weil der Hund kotete und urinierte natürlich auch in der Wohnung, weil er ja nicht nach draußen gehen konnte, weil er so Angst hat und die neuen Halter ihn dazu nicht drängen wollten. Aber erst das Drängen hat zum Erfolg gebracht. Natürlich mit Ruhe und nicht mit Gewalt, aber schon mit Bestimmtheit und sagt, das muss jetzt sein und wir gehen raus. Und der Hund lernt auf einmal in dieser Umgebung zu überleben, auch Nahrung aufzunehmen und nach einer Woche konnte er dann eben draußen sich lösen. Und so arbeiten wir jetzt langsam weiter. Nina, erzähl doch mal, wie nehmt ihr eure Leute an die Hand, dass ihr sagt, wie gehen die ersten paar Tage, die ersten Wochen, wie fangt ihr an, was schlagt ihr vor?
Bei uns gibt es ja erstmal einen Interessentenbogen, der ausgefüllt werden muss und dann gibt es ein telefonisches Vorgespräch, dann machen wir eine Vorkontrolle und in dieser Vorkontrolle nehmen wir uns wirklich Zeit und sprechen mit den Menschen und bereiten die theoretisch, man kann eigentlich immer auf alles vorbereiten, aber wir bereiten die darauf vor, dass die ein Überraschungsei bekommen. Wir sagen denen ganz klar, wir wissen, wie der Hund sich in Rumänien verhält, das kann hier in Deutschland natürlich komplett anders sein. Und sagen auch immer, sucht euch im Vorfeld eine gute Hundeschule. Das habe ich auch gemacht. Vielen lieben Dank nochmal hier an die Lynn. Die hat mich die ganze Zeit supportet und begleitet. Da war ich sehr, sehr froh drüber, weil ich ja auch ein bisschen aufgeregt war und ein bisschen Angst hatte. Schaffe ich das jetzt mit dem Hund aus Rumänien? Aber es hat wirklich gut geklappt bei mir.
Aber habt ihr denn auch so Vorschläge wie, wann gehe ich mit dem Hund raus? Wie beginne ich den Alltag? Gebt ihr da was an die Hand oder überreicht ihr den Hund und der Halter kümmert sich dann letztendlich und sagt, okay, ich suche mir eine Hundeschule und die werden mir schon sagen, wie ich damit umgehe?
Also wir haben bei uns so einen WhatsApp-Chat und dieser Chat wird eröffnet, wenn das Ausreisedatum feststeht und da sind wir theoretisch wirklich 24 Stunden erreichbar. Also da ist der komplette Vorstand in diesem WhatsApp-Chat und wenn Fragen sind, kann man sich immer an uns wenden. Du müsstest mir jetzt einen konkreten Fall nennen, was sein könnte, dann könnte ich dir sagen, wie wir handeln würden.
Ja, grundsätzlich, ne, wenn die Hunde so verängstigt sind, ne, dass man sagt, geht ihr jetzt raus mit dem, zwingst du den Hund auch mal ein Stück weit mit nach draußen zu gehen oder soll man den komplett in Ruhe lassen?
Einen roten Faden quasi, ne?
Ja, so einen direkten roten Faden können wir ja nicht mitgeben, weil jeder Hund ja anders ist. Also bei mir war das halt so, meine Maus war sehr, sehr verängstigt und ich habe die dann erstmal in der Box rausgestellt und habe gedacht, vielleicht geht sie ja von alleine raus. Das hat nicht so ganz geklappt. Dann habe ich die Lynn angerufen und die Lynn hat gesagt, hör mal, das ist noch ein kleiner Hund. die kommt jetzt gerade mit der ganzen Umwelt gar nicht klar, nimm sie dir einfach raus. Und dann war sie auch wirklich dankbar und hat sich so in meinen Arm gekuschelt. Dann hatten wir jetzt aber auch wieder letzte Woche eine Ausreise von einem Hund. Die haben die Box aufgemacht und der ist rausgestürmt und hat gesagt, hier bin ich und ich war nie weg. Also das ist dann immer so eine Überraschungssache. Einen roten Faden kann man da so, glaube ich, nicht mitgeben.
Sabine, wie gehst du damit um, wenn du einen neuen Tierschutzhund bei dir hast oder einen Pflegehund bei dir hast? Hast du da für dich einen Leitfaden?
Also ich muss sagen jetzt, also Ellie war, wie gesagt, der härteste Fall. Ich hatte sie auch in der Box gehabt und ich musste wirklich jedes Mal diese Box auseinanderbauen, damit ich mit ihr gehen konnte und habe sie aber gezwungen, dass wir rausgehen. Damals gab es vor 14 Jahren noch nicht, oder ich bin noch unwissend gewesen, diese Sicherheitsgeschirre. Ich habe mir dann selbst was zusammengebastelt, damit dieser Hund sich ja nicht da rauszwingt. Also ich zwinge meine Hunde zum Rausgehen. Lissy war ängstlich, aber im Sicherheitsgeschirr war das jetzt kein Problem. Und was sehr von Vorteil ist, wenn man einen sicheren Ersthund hat. Also die haben sich auf jeden Fall an dem Ersthund immer orientiert. Also das würde ich jedem empfehlen, aber klar, es gibt ja viele, die jetzt einen Tierschutzhund als einzigen Hund haben. Man kann nicht immer zwei Hunde halten, das kann ich auch nachvollziehen. Aber wie gesagt, ich habe meine Hunde gezwungen zum Rausgehen, zum Pipi machen und bin auch zum Teil stundenlang gelaufen, bis dann endlich mal eine Pipi gemacht hat.
Ja, auch ich bin auch ein Freund davon, den Hund rauszunehmen, auch ein Stück weit ihn dazu zu zwingen, mit mir den Alltag zu erleben, damit Flucht auch keine Strategie ist. Natürlich machen wir das jetzt nicht gleich in der Aachener Innenstadt und bei Remi Demi, sondern kleinschrittig in einer ruhigen Umgebung. Und wir gehen dann immer sehr langsam, dass wir einen langsamen Schritt haben, der Hund die Zeit hat, die Umwelt aufzunehmen und dann gehen wir weiter und das darf auch ruhig auch erstmal in der kurzen Sequenz sein, also es, und dann steigert man das langsam. Aber auch ich möchte gerne, dass die Hunde schnell draußen sich lösen, weil das auch für das Zusammenleben beider, sowohl für den Hund wie auch für den Halter, viel, viel besser ist. Weil ich merke einfach bei den Haltern auch, bei allem Verständnis, irgendwann reißt einem dann doch mal die Hutschnur und man sagt dann, ach, jetzt hat er schon wieder reingemacht. Ne? Und dann kommt dieser Frust auf, das spiegelt sich wieder auf dem Hund. Und deswegen sage ich, wir gehen, ihr lebt euer Leben relativ schnell, so wie ihr das leben müsst. Und der Hund muss halt mit dabei sein. Also, wir haben schon mal geguckt, nach welchen Kriterien suche ich aus. Wie ist das mit dieser Kastrationsgeschichte? Es ist ja häufig so, dass man sagt, ja, der Hund muss vorher kastriert sein, damit er ausreisen darf, oder er muss vom Halter, wenn er noch jünger ist, vom Halter kastriert werden und das ist vertraglich so festgelegt.
Ja, unsere Hunde reisen alle kastriert aus und alle Hunde, die wir im Shelter haben, sind auch kastriert. Wenn natürlich jetzt neue Hunde kommen, kommen die erstmal in Quarantäne und dann muss gecheckt werden, ob die kastriert werden können, weil das für uns sehr wichtig ist und auch von der Stadt Kampulung vorgegeben wurde, dass wir keine unkastrierten Hunde verschicken dürfen, also ausreisen lassen dürfen.
Und wie alt sind die dann in der Regel, wenn die kastriert werden?
Das müsste ich nachfragen.
Ja.
Also wir kastrieren auch sehr junge Hunde. Meine ist jetzt ein halbes Jahr alt und die ist auch kastriert zu mir gekommen.
Gut. Ich persönlich bin ja nicht so ein großer Freund von Kastration, man merkt das vielleicht. Und ich finde es immer sehr schade, vor allen Dingen, wenn ich dann höre, dass auch 4 Monate alte Welpen kommen und dann vielleicht sogar unkastriert, auch das habe ich schon erlebt, aber dann die Auflage von den Tierschutzorganisationen ist, die kastrieren lassen zu müssen. Ich persönlich sehe das sehr kritisch. A, es ist in Deutschland verboten, ganz klar. Ne? Wenn keine gesundheitliche Indikation da ist, ist es in Deutschland einfach verboten. Und ich sehe auch den Zwang eigentlich nicht mehr persönlich, wenn der in Deutschland bei einem Halter ist, den dann kastrieren zu lassen. Wenn das ein Straßenhund ist, der wieder auf die Straße geschickt wird und der soll sich nicht vermehren, kann ich das nachvollziehen. Aber der Druck, der dann herrscht, der dann auch auf dem Halter ist und der sagt, ja, ich bin da vertraglich gebunden, Da sage ich dann immer, erstens hast du eine Sache gekauft, das müsste man rechtlich klären, inwieweit das wirklich dann noch bindend ist. Das heißt, wenn du die Sache gekauft hast, dann kannst du das Auto ausschlachten, wenn du möchtest oder eben auch nicht. Und so ist es nun mal in Deutschland rechtlich mit einem Hund. Ich sehe dann häufig ängstliche Hunde, die nach der Kastration dann noch ängstlicher sind. Lynn, was sagst du dazu?
Genau, also wenn ich mich da mal an den Tools in das Vorthema dran klicken darf, ich wollte euch jetzt nicht unterbrechen, dass der Hund rausgehen, etc., wenn er angezogen ist, relativ schnell ins normale Leben kommt, das machen wir anders. Wir gucken, dass wir, weil der Hund ist traumatisiert und die Stresssituation, die Hunde, die wir, also wenn wir von traumatisierten Hunden sprechen, ist ja für den Hund schon so dermaßen groß und wir lassen ihn tatsächlich erstmal zur Ruhe kommen und lassen ihn erstmal die Traumata ein bisschen verarbeiten, dass er auch einmal kurz Zeit hat zu atmen und sich zu resetten und packen nicht noch mehr Input und Impulse drauf. Also natürlich angepasst nach Wohnbedarf oder wie auch immer, aber wenn ich einen Garten habe, dann darf der Hund sich erstmal im Garten wohlfühlen und ich mache seine Welt Stück für Stück größer, weil er hat schon Erfahrung, er kommt aus einer großen Anlage oder einer kleinen Anlage, aus der Zwingerhaltung, Boxenhaltung, wie auch immer, fährt das erste Mal großartig Auto, fliegt mit dem Flugzeug, fremde Menschen, fremde Sprache, fremde Gerüche, fremdes Land, fremde Geräusche, auf einmal ist er in einem Haus drin und das ist schon so viel Input, dass wir tatsächlich sagen, wir passen das den Hund an, Flucht ist keine Lösung, aber wir machen das auch nicht über, dass wir sagen, so jetzt müssen wir aber auch mal vor die Tür gehen, sondern gucken, dass wir den Hund das quasi so anbieten und natürlich ans Patschehändchen nehmen, dass der Hund aber denkt, er hat es von sich aus entschieden. Natürlich, klar, immer einen kleinen Schubser geben, aber dieses, ich zwinge ihn raus, zum liebevollen Zwang zum Rausgassi gehen oder so, das machen wir tatsächlich nicht.
Muss
Dann.
ich kurz was einwenden, nur damit ich nicht
Ja.
missverstanden werde. Also es geht nicht darum, dass der Hund dann jetzt in Gruppenkursen, Stadttraining oder sonst
Nee,
irgendwas
um
war,
Gottes
sondern
Willen. Nee, nee.
was wir gemacht haben, ist, wir haben den Hund auch in den Vor- oder in den Hinterhof genommen und haben uns da mit dem Hund hingesetzt und haben ihm eine Schleckplatte oder was Ähnliches angeboten, die er dann am Anfang erstmal gar nicht genommen hat und später dann schon. Also wir sind auch nicht gleich Rambazamba, sondern wir haben das auch. Aber ich muss sagen, hat sich dann dadurch relativ schnell gelöst, nachdem er doch 2, 3 Wochen in der Wohnung war, dass der Erfolg sich dann doch sehr schnell eingestellt hat. Wie du sagst, liebevolle Schubse, immer ein bisschen mehr und zack, auf einmal ist der Knoten geplatzt und dann ging das.
Genau,
Na,
richtig, ne?
also auch wir
Also
schicken die
dem,
Hunde
ja.
nicht. Wuhu.
Nein, um Gottes Willen. Nee, davon
Ja.
bin ich jetzt auch nicht ausgegangen, ne? Sabine sagt ja, dann sind wir erstmal 2 Stunden Gassi, etc., bis der Hund draußen Bügel gemacht hat und so. Also wir machen das ein bisschen
Also nicht
anders.
direkt am ersten Tag jetzt, ne? Das hat auch schon ein bisschen gedauert, ne?
Genau, das hat sich aber so alles ein bisschen so angehört, deswegen nochmal, ne,
Also.
ganz kurz, ne, dass er wirklich
Ja.
erstmal schlafen kann, Traumata verschlafen kann, verarbeiten kann, etc., etc. Nicht, dass die Leute dann hinterher denken, oh mein Gott, ja, jetzt muss ich erst mal 2 Stunden Gassi gehen, das ist
Oh
ja
Gott,
ganz
das ist auch
schlimm.
wichtig, dass wir
Nee,
das,
nee,
dass man
nee.
das richtig stellt. Ja, das ist schon
Ja.
wichtig.
Nee,
Ja,
nee, das war
und.
schon später, ne? Also wir haben auch einen Garten, sie war dann auch im Garten draußen. Und ich weiß nicht, nach was für einer Zeit wir dann gegangen sind, aber sie ist auch vorwärts gelaufen. Also es ist nicht so, dass ich den Hund hinterhergeschliffen habe, sondern sie ist von sich aus vorwärts gelaufen. Aber klar, wenn ein Blatt vom Baum fiel, dass sie natürlich dann erschreckt ist. Aber mit unserem Zweithund ist sie natürlich vorwärts gelaufen dann, ne?
Hat sich
Super, ja,
orientiert, super.
super. Ja,
Ja.
definitiv. Okay, dann zur Kastration. Das hast du richtig gesagt. Wir haben uns ja auch tatsächlich lange schlau gemacht. Letztendlich ist es, wie du sagst, in Deutschland verboten und dieser Vertrag ist null und nichtig. Und ich habe auch schon mit den Nieten, es ist verboten. Also die dürfen hier keine Handhabe drauf machen, dass der Hund kastriert wird oder sterilisiert wird. Und ich habe da auch mit Nina darüber gesprochen. Ich habe ja viele Tierschutzleute in meinem Umfeld. Und ich frage, wie du, Anna-Maria, ich frage, wenn der Hund hier hinkommt, wie groß ist die Chance, dass dieser Hund bei irgendeinem Vermehrer landet, was ja Gott bewahre natürlich passieren kann. Aber wie groß ist Nutzen und Schaden für den Hund? Die meisten Hunde, die ich kenne, und nicht nur von der Hundeschule, klar, das ist sowieso eine andere Ambition bei den Haltern, aber auch privat oder wie auch immer, gehen nicht in die Vermehrung rein. Und es ist so traurig, ich finde das wirklich traurig, dass die Hunde vorher, ohne eine Charakterabfrage zu machen, der Status quo ist, der Hormonstand bleibt bestehen. Die Hunde sind vom Wesen her, die können sich nicht wirklich mehr weiterentwickeln. Sind die traumatisiert, kriegst du sie wirklich schlecht aus dem Trauma raus. Ninas Hündin, so früh kastriert, geht, da muss ich ehrlicherweise sagen, oh mein Gott, aber das tut mir wirklich leid. Aber das hat für mich, einerseits ist es Tierschutz, aber andererseits, wenn ich so einen jungen Hund so verstümmel, der keine geistige Entwicklung mehr großartig erleben darf und sogar später gesundheitliche Schäden in Kauf nimmt, Inkontinenz etc. etc., es geht für mich so ein bisschen, ich habe das Verständnis noch nicht dafür. Aber mir konnte es auch noch keiner erklären, warum die Hunde hier zwanghaft kastriert werden sollen. Vor Ort, wenn die wieder zurückgesetzt werden oder wie auch immer, ja, nimmt das Geld, macht es da, finde ich super. Aber zwanghaft kastrieren, hier rüber verschiffen, egal wie alt, egal wie traumatisiert, egal was, habe ich verstehe. Ich verstehe es einfach nicht.
Also ich muss sagen, wenn die ja, also ich bin jetzt nicht immer vor Ort, aber wenn die halt im Shelter bleiben, dann ist klar, dass sie kastriert werden müssen. Aber ich bin eurer Meinung, wenn die Hunde, die Chance haben, nach hier zu kommen und kastriert, dann bin ich genau eurer Meinung. Weil ich finde es auch nicht richtig, die Hunde so früh zu kastrieren. Also da bin ich auch ganz eurer Meinung und ich finde das auch wirklich traurig, wenn das in einem Vertrag steht, dass man gezwungen wird, den Hund hier in Deutschland zu kastrieren. Das
Ja,
ist,
es ist ja
ja.
rechtlich nicht bindend, wie wir erfahren haben.
Ja, das wissen die meisten nicht. Ich wusste das zum Beispiel auch nicht. Also meine waren kastriert, beziehungsweise die Ellie aus der belgischen Tötung war nicht kastriert, sagen wir mal Gott sei Dank, weil das eine ängstliche Hündin war. Ich hatte gedacht, sie wäre kastriert gewesen, weil die wohl Totgeburten hatte. Und die ist dann notfallmäßig operiert worden. Aber Gott sei Dank war der Tierarzt so gnädig und hat sie nicht kastriert. Gott sei Dank.
Zumal ich kastriere ja auch zwischen zwei Läufigkeiten. Und das wird ja auch nicht berücksichtigt pro Hündin. Ne? Also das ist so, wo ist da Tierschutz? Also wäre schön, vielleicht macht ihr euch mal schlau in eurem Verein oder Bekanntenverein, weil ich, Anna-Maria scheinbar auch, wir verstehen es einfach nicht.
Also wie gesagt, wenn die länger in den Sheltern bleiben, kann ich das verstehen, dass sie sich
Dann
nicht
ja.
vermehren.
Ja,
Ne?
ja.
Aber wenn man einen jungen Hund hat, bin ich ganz eurer Meinung, dass man den dann so quasi nach Deutschland schickt und hoffentlich, dass die neuen Halter nicht so dumm sind, uns sie decken zu lassen, so rum.
Oder schnell vorher, ah, der reißt jetzt aus, jetzt muss er kastriert werden. Passiert ja auch oft genug, ne?
Ja,
Wenn der vermittelt
genau.
wird, ah, okay, der muss auch kastriert werden und dann kann er noch Deutsch. Verstehe ich auch nicht.
Nee, das
Okay.
also verstehe ich auch nicht. Vor allem könnte man Kosten sparen, sehe ich jetzt so aus
Ja.
meiner Sicht, man könnte Kosten sparen.
Und dann die Hunde, die es brauchen, vor Ort
Ja,
kastrieren, auf der
ganz
Straße
genau.
zum Beispiel. Ja.
Ja.
Okay. Dankeschön.
Ja, wunderbar. Dann komme ich nochmal zu der Frage zurück. Haben wir einen Leitfaden, wie lange denn die Hunde im Shelter sind? Hängt das damit zusammen, ob sie einen Interessenten haben? Oder sagt man einfach, okay, nee, die sind jetzt 6 Monate, die schicken wir auf jeden Fall rüber, wohin auch immer. Wie läuft das, Nina?
Wenn ein Hund erst also zu uns kommt, ist das so, dass der ja meistens von der Feuerwehr oder von der Polizei kommt, von privater Hand ganz, ganz selten. Es gibt keinen Leitfaden. Wenn der Hund wird bei uns dann auf der Internetseite eingestellt, in den sozialen Medien eingestellt, wenn wir sagen, der ist für die Ausreise bestimmt und dann, wenn Interessent da ist, dann sagen wir, ja, dann passt das halt. Also direkt so, dass wir eine zeitliche Vorgabe haben, haben wir nicht. Natürlich lernen wir den Hund auch erstmal kennen, versuchen den ein bisschen einzuschätzen.
Welpen werden wahrscheinlich schneller abgegeben als dann ein älteres Tier, nehme ich mal an, ne?
Ich kann ja jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, dass Welpen natürlich schneller vermittelt werden. Alte, kranke Hunde natürlich sehr schwer, weil wer nimmt sich freiwillig, also ist schade, wer nimmt sich freiwillig einen kranken Hund oder einen alten Hund, wo man weiß, man hat nicht mehr lange von dem Hund. Also ich würde es machen, ich würde, wenn ich Platz hätte, immer wieder einen alten oder kranken Hund nehmen, um dem auch nochmal eine Chance zu geben, weil alle Hunde, die alt und krank sind, die überleben meistens den Winter nicht in Rumänien.
Ich finde es auch auf der einen Seite wieder verständlich, weil wenn ich mir einen alten oder einen kranken Hund hole, ne, dann, also jetzt mal pro hier die Menschen hier, ich meine, was kostet mittlerweile heutzutage ein Tierarztbesuch?
Ja, das stimmt. Da gebe ich
Ja,
dir vollkommen
also,
recht.
ne, und Das ist ja, und wenn ich mir dann schon direkt, ne, das muss ja, klar, ich muss eh das Geld immer für einen Tierarzt haben, aber du kriegst einen alten kranken Hund aus dem Tierschutz nicht mehr versichert.
Ja.
Und dann hast du schon ein Problem. Da musst du das an der eigenen Tasche quasi bezahlen. Ne? Wenn wir dann bei einer OP sind von 3.000, 4.000, ich weiß nicht was alles, ne, und dann hier noch Behandlung und Nachbehandlung, Physiotherapie. Also ich, um Gottes Willen, ne, dass man nicht sagt, auch ja, nimmt alte, aber es muss ja wirklich auch gut durchdacht sein, weil der arme alte kranke Hund hat ja auch nichts gewonnen, wenn er hier nicht therapiert werden kann. Ne? Ja. Da fände ich das auch schön, wenn die Vereine spenden sagen und so, pass auf, du hast einen schweren Notfall hier übernommen, wir unterstützen dich.
Ja.
Auch wenn du ihn adoptiert hast. Das fände ich jetzt zum Beispiel begleitend auch super.
Ich glaube, das machen auch einige Vereine, dass sie wirklich sagen, wir übernehmen die Tierarztkosten.
Oh, das finde ich toll.
Oder machen halt einen großen Spendenaufruf für diesen Hund, der dann die OP zum Beispiel braucht. Aber man kann halt dann auch nicht gewährleisten, dass genug Spenden dann für diesen Arztbesuch oder für diesen Eingriff generiert werden.
Genau, ja, dann ist das wieder ein bisschen Spekulation, ne?
Genau.
So, ich würde ganz gerne auch nochmal auf die Situation vor Ort eingehen. Wie schaut das aus? Kümmert sich da jemand drum, wenn die Hunde unverträglich sind? Werden die getrennt? Schlafen die zusammen oder sitzt da jeder in seinem Zwinger? Sind die im Rudel? Erzähl mal, Sabine, du warst in Rumänien und hast das mit diesem, in einem großen Shelter dir angeguckt. Wie sah das da aus?
Also, wenn man so ein Shelter noch nie gesehen hat mit 5000 Hunden, ist man schon, ich sag mal, schwer geschockt, wenn man da ankommt. Dieser Geräuschepegel ist für Mensch und für Hund, Hunde, die ja quasi 24/7 da gefangen sind, ich muss sagen, unerträglich. Also man kann sich ja vorstellen, wenn man hier in ein deutsches Tierheim geht, wie hoch der Geräuschepegel ist. Also das dann quasi bei 5000 Hunden nochmal extremer. Dann der Geruch ist natürlich schlimm, weil die Tierheimmitarbeiter sind natürlich zu wenige Menschen, um diese Zwinger sauber zu halten. Dieser Geruch ist extrem und es sitzen nur die, ich sag mal, die schweren Jungs sitzen alleine in Einzelhaft. Sonst sitzen also mindestens 5 bis 15 Hunde in einem Zwinger auf kleinstem Raum. Und es beißen sich auf jeden Fall die Hunde gegenseitig tot zum Teil. Wir durften erst, ich sag mal, ab 8, 9 Uhr hinein in diesen Shelter, weil vorher die Mitarbeiter rundgegangen sind, um zu gucken, ob tote Hunde in den Zwingern liegen.
Ja.
So traurig, wie es ist. Und man hat keine Zeit, also die Mitarbeiter haben keine Zeit, die ja vor Ort sind, die rumänischen Mitarbeiter, auszusuchen, die Hunde könnten passen. Die machen eine grobe Einschätzung und dann werden diese Hunde einfach zusammengesetzt. Oder aber die Straßenfänger bringen ja meistens die Hunde. Ich weiß nicht, ob das viele Menschen wissen. Die Straßenfänger bekommen pro Hund 25 Euro pro gefangenen Hund. Das heißt, alles, was draußen rumläuft, nehmen die Straßenfänger mit, weil die dann 25 Euro bekommen. Das ist für die viel Geld.
Ich hatte auch schon Hunde bei mir im Training, nicht viele, aber ich hatte auch schon Hunde, die zu uns kamen und die eigentlich auch Signale schon konnten. Das heißt, ich bin mir sicher, dass dieser Mensch, dieser Hundefänger, diesen Hund eingefangen hat und der vielleicht ein Freigänger war, aber ein Zuhause hatte.
Ganz genau.
Und da trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen, wo man dann sagt, irgendwo sitzt ein rumänisches Mädchen und wartet auf ihren Hund und weint, weil dieser Hund eingefangen wurde. Die sind halt nicht gechippt. Die sind zum Teil auch nicht, das ist dort Uso, dass die Hunde da einfach rumlaufen und abends, wie die Katzen bei uns ja auch, dann wieder nach Hause kommen.
Ja.
Und da denke ich, da muss man auch mal ein bisschen kritisch drauf gucken. Nina, die Situation bei euch im Shelter, wie schaut das da aus?
Wenn ein neuer Hund ankommt, kommt er auf jeden Fall erstmal in die Quarantänestation. Dann, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Tage, aber dann kann man den ja erstmal so ein bisschen kennenlernen, also das Tierheimpersonal. Und die kennen ihre Hunde vor Ort. Wir haben jetzt Gott sei Dank nicht 5000, sondern in Anführungszeichen nur, was auch schon viel ist, 550 circa zurzeit. Und dann schauen die, wo der am besten reinpassen könnte, in welchen Kennel. Die sind oft nach Alter und nach Verträglichkeit aufgebaut. Wenn zum Beispiel da ein Kennel ist, wo jetzt Hündinnen drin sitzen und die wissen ganz genau, die Hündinnen untereinander vertragen sich, aber wenn man Rüden reinsetzen würde, das sind alles Zicken, sagt man, das passt nicht, dann würde man vielleicht eine Hündin eher dahin setzen. Die genauen Kriterien vor Ort kann ich aber nicht sagen, weil ich auch noch nicht da war, aber so habe ich es schon mal rausgehört.
Es gibt aber auch, ich meine, auch in Rumänien hätte ich es auch schon gesehen oder gehört. Und vielleicht wäre es auch mal interessant für die Tierschutzvereine, vielleicht wenn man da vielleicht auch ein bisschen zusammenarbeiten würde vor Ort. Ich weiß ja nicht, wie das so ist. Da gibt es ja mittlerweile freie Tierheime. Sprich, die Hunde kriegen ein Riesenareal ohne Zwinger, ohne alles. Und die haben eine Riesenfläche. Natürlich haben die für kranke Hunde, verletzte Hunde, die werden natürlich separiert. Die können da einfach, die haben über das ganze Gelände Schutzhütten und alles. Und die Hunde können sich auf diesem Riesengelände einfach frei bewegen, ohne in die Ecke eingepfercht zu werden und sich aus Frust, Angst, Ressource, Schlafplatz, Wasser zu verletzen oder tot zu beißen. Und das finde ich ja auch zum Beispiel spannend, wenn man vielleicht auch sagt, okay, wir versuchen mal vielleicht unser Shelter oder wie auch immer in diese Richtung langsam. Ich weiß nicht, ob das möglich wäre. Das wäre jetzt so meine Frage.
Ist halt immer die Frage, ne, wenn du jetzt, ist ja völlig egal, wie groß das Gatter ist. Also es gibt Wolfs, oder sag anders, die ersten Wolfsstudien, die man gemacht hat, waren bei Wölfen im Gatter. Die sind alle widerlegt, weil die Wolfstrukturen außerhalb eines Gatters ganz anders sind und nicht so militärisch angeordnet wie im Gatter. Mhm. Das heißt, Hunde verhalten sich, völlig egal, ob das jetzt 5 Quadratmeter oder 500 Quadratmeter sind, immer ein bisschen anders. Und ich denke, wenn du da einen schwächeren Rüden hast und du hast eine stärkere Clique, dass der auch in diesem großen Terrain, wenn man den dann nicht rausnimmt, unter Umständen unter die Räder kommt.
Definitiv, klar, die Dynamik hast du immer, aber es ist für die Hunde natürlich schöner. Sie haben einen vernünftigen Untergrund, sie sind nicht auf Beton. Sie haben mehr wie 3 Quadratmeter zur Verfügung, werden übereinander gestapelt und. Sie können buddeln, sie kriegen Sonnenlicht ab. Und sie haben halt auch tatsächlich Zonen, wo sie für sich auch einfach mal ein bisschen mehr Hund sein können. Also das Konstrukt, ich habe mir das lange angeguckt und pro und wieder, hat mich wirklich abgeholt.
Vielleicht kommt dann aber ein Stück weit auch rein, ja, das ist viel aufwendiger, dann den Kot dort wegzumachen, ne? Weil du hast ja einen großen Bereich, den du ablaufen musst. Da geht es dann auch um praktisch sein, könnte ich mir vorstellen. Ich selber war nicht da dort. Ich kann da eigentlich schlecht was zu sagen. Aber das, welche Gedanken mir dann kämen, wenn man so ein großes Terrain hat. Es muss ja irgendwo auch bei allem Schönen, muss ja das Personal da sein. Und ich glaube, das ist ein großes Problem.
Das ist definitiv ein großes Problem, wobei ja viele, da habe ich jetzt auch eine super liebe Freundin, die macht auch ganz viel Tierschutz. Also es gibt, die Leute stehen Schlange, die fahren dahin von überall auf der Welt, die helfen, die wohnen für 1, 2, 3 Monate da und fahren wieder weiter. Ne? Also diese Hilfsbedürftigkeit ist ja massiv da. Die Leute wollen ja alle helfen.
Ja, sehr schön. Ja. Nina, habt ihr auch viele Freiwillige bei euch?
Wir hatten jetzt, wie gesagt, ich bin noch nicht so lange dabei, 2 freiwillige Helferinnen bei uns im Tierheim und das war auch wirklich total schön anzusehen. Die haben halt auch oft Sachen gemacht, die im Tierheimalltag untergehen. Wir haben so eine Gruppe, sind mit Rumänien vernetzt und ich bekomme da jeden Tag Fotos, Videos, Nachrichten, wie es da so läuft, auf Englisch. Mein Englisch ist jetzt nicht so gut, aber anhand der Videos konnte ich halt sehen, die haben die dann mal gebürstet oder sich besonders Zeit für die genommen. Das bleibt ja dem normalen Tierheimpersonal im Tierheimalltag, ist das ja kaum möglich. Und das fand ich auch sehr schön.
Ja, das ist eine schöne Sache, das auf jeden Fall. Ne? Sabine, als du da unten warst, mit welcher Intention bist du runtergefahren? Was habt ihr da gemacht?
Also die Hunde wurden registriert, also beziehungsweise vor Ort wurden die Hunde in den Zwingern einzelne Hunde ausgesucht, welche vermittelt werden könnten, registriert. Ja, für Zwinger sauber machen und sowas war leider keine Zeit, leider.
Das heißt, ihr habt dann geguckt, welche Hunde ihr mitnehmt, war es
ja,
das?
Ja, ganz genau. Ja. Ganz genau, okay. Videos machen, Fotos, dann messen, gucken, ob die kastriert sind, Rüde, Hündin. Dauert leider zum Teil etwas länger in den Zwingern, weil ja viele ängstlich sind und beziehungsweise viele übereinander springen, weil wir haben auch Leckerchen mit in die Zwinger genommen. Und es ist natürlich dann ein Gewusel, wenn da 15 Hunde zum Teil um einen rumspringen. oder auch nicht. Und dann auch wirklich mal in die Boxen hineingeguckt, weil manchmal hast du dort halt auch einen verletzten Hund gefunden. Dann musste man wieder einen Mitarbeiter holen, damit der dann quasi in die Quarantäne kommt und dann wieder aufgepäppelt wird oder so. Also du hast leider nicht so viel Zeit, sondern nur zum Registrieren. Und eine Woche geht leider schnell rum. Und man versucht halt so viel Hunde wie möglich zu registrieren, dann bist du, ja, ich sag mal, ich weiß es nicht 100%, bei 60 Hunden in einer Woche dann, ne, die man registriert hat.
Wie ist das denn dann, wenn die dann transportiert werden? Fahren die dann in einem durch, bleiben die oder geht der dann, wie viele Hunde sind in so einem Kastenwagen, nenne ich es mal, drin? Gehen die mit den Tatter oder urinieren und koten die sich da voll? Nina, wie läuft das bei euch?
Wir haben ein professionelles Transportunternehmen, was die Hunde dann, was heißt, abholt. Also es gibt eine zentrale Stelle, wo die Hunde aus mehreren Tierschutzorganisationen und mehreren Tierheimen aus Rumänien quasi anfangen zu starten, damit der Transporter nicht unnötig durch halb Rumänien fahren muss und dann noch weiter und weiter und weiter. Dann gibt es eine feste Route. Die Hunde sind die ganze Zeit in der Box. Die kommen nicht raus, die werden vorher entsprechend gefüttert. Also die haben jetzt nicht den Bauch voll und werden dann in den Transporter gesetzt, sondern bekommen etwas weniger Futter und werden aber auf der Reise die ganze Zeit mit Wasser versorgt. Und da ist geschultes Personal, was die ganze Reise über betreut.
Das heißt, das sitzt dann mit denen hinten drin, oder?
Also es sind auf jeden Fall immer drei Person, also drei Leute in diesem Transport anwesend.
Ich nehme an, die fahren durch.
Die fahren durch, ja. Also die
48, wie
wachen
lang fährt
halt,
man?
24 Stunden waren das, glaube ich, und die fahren aber so durch, dass die halt immer wieder Stops machen und dann Hunde ausladen.
Was sich ja jetzt geändert hat, die Regelung, die neue, ne?
Genau, da kenne ich mich jetzt noch nicht so aus. Ich kann nur
Genau.
von dem sprechen, was ich mitbekommen habe.
Bisher haben die Fahrer sich immer abgewechselt, deswegen konnten die durchfahren. Die neue Verordnung besagt, sie müssen nach 8 Stunden eine lange Pause machen und es darf sich auch nicht mehr abgewechselt werden. Also das Fahrzeug muss zum Stillstand kommen, was ja jetzt für viele Tierschutzvereine tatsächlich eine Katastrophe bedeutet.
Ja,
Ja.
aber auch für die Hunde, weil die Hunde bleiben ja noch länger in der Box dann.
Dadurch, genau, dadurch ist ja die Katastrophe, weil die Hunde nicht mehr so schnell dann, also was sollen sie machen, ne? Also sie können sie auch nicht wirklich Gassi führen, die meisten traumatisierten Hunde da irgendwo. Aber es ist tatsächlich verordnungsmäßig, ist es jetzt so, die Tierschutz, also die, die ich kenne, die klagen, die fangen an, wirklich, die haben wirklich Kopfschmerzen, weil sie sagen, wie wollen wir die Tiere noch irgendwie transportiert bekommen?
Wie darf ich mir das dann vorstellen in diesem Kastenwagen? Dann stehen die Boxen übereinander.
Also ich war ja dann an meiner Abholstelle und das ist halt so ein großer Kastenwagen. Früher war das so, habe ich mitbekommen, dass da wirklich diese einzelnen Plastikboxen mit Spanngurten übereinander gezurrt worden sind. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch irgendwo der Fall ist, aber das war wirklich ein gut ausgebauter Transporter, der war klimatisiert. Da war ein Mitarbeiter vom Transportunternehmen, der stand dann vorne. Der hat von jedem ein Sicherheitsgeschirr bekommen. Ich hatte dann eins, ich hatte mehrere Größen mit und dann musste ich halt den Vertrag zeigen, wo dann auch die Chipnummer draufsteht und den Namen nennen und da ist ja auch ein Foto drauf. Und dann hat der sich das angeguckt, hat dann seinem Kollegen Bescheid gesagt, der hat die Tür, also ist dann reingegangen, hat den Hund rausgeholt, hat dem Geschirr angezogen und eine Leine, also in dem Transporter und hat den mir auch nicht in die Arme gegeben, sondern ich hatte eine Box mit in meinem Auto, so war das bei allen Adoptanten, die da abgeholt haben und hat den Hund dann bei mir in die Box gesetzt mit Geschirr dran, mit einer Leine dran und Box zugemacht, damit der Transport auf jeden Fall sicher starten kann. Ja, ich war natürlich super aufgeregt. Und als der den Hund rausgeholt hat, hat er auch direkt wieder die Tür zugemacht. Ich wollte natürlich reingucken, ne? Aber die waren da so, dass die versucht haben, so wenig Aufruhr wie möglich zu machen. Ich habe natürlich reingeguckt und da habe ich halt gesicherte, eingebaute Boxen gesehen.
Sabine, als du deine Tierschutzhunde abgeholt hast, wie lief das ab?
Also ich habe Lissy in Deutschland abgeholt quasi. Also die war schon vor Ort, schon ein paar Wochen. Ich hatte das Glück, dass ich mit meinen beiden älteren Hunden Lissy erst kennenlernen durfte. und um vor Ort zu gucken hier in Deutschland, ob das überhaupt funktioniert. Und den Pflegehund habe ich quasi gebracht bekommen, den ich jetzt mal zwischendrin für ein paar Wochen hatte. Also deswegen kann ich nicht sagen, jetzt wie die Boxen, wie es aussah in dem Transporter, ob die Boxen übereinander gestapelt waren. Aber ich weiß von anderen Tierschutzorganisationen, was man so im Internet sieht, die haben auch eingebaute Boxen, quasi, ja, wie kann man sich das vorstellen, wie im Tierheim, wo die Katzenboxen so übereinander an der Wand eingebaut sind.
Ja, das ist natürlich für den Hund auch Stress, diese Zeit in dieser Box. Und da haben wir, wenn die Hunde zu uns, der Lin wird das wahrscheinlich genauso gehen, wenn die Hunde bei uns vorstellig werden, haben wir dann doch einige Transporttraumata, wo die Hunde ungern Auto fahren, sehr gestresst sind, die ganze Zeit hecheln. Und das ist dem natürlich ein bisschen geschuldet. Auf der anderen Seite müssen sie ja irgendwie rüberkommen, dann ist das so.
Aber ich kann noch kurz vom Bo noch erzählen. Der kam aus Spanien, unser Bo, und der ist halt im Flieger transportiert worden. Und ich habe den jetzt, also wir haben jetzt keine Box mehr für den Bo, aber der wollte in diese Flugbox, die wir hatten, auch nicht mehr reingehen. Und ich weiß nicht, ob er deswegen vielleicht Angst hat vor Heißluftballons, dieses Geräusch, oder vor Silvesterraketen. Das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt ein Transporttraumata war, weil er natürlich per Post bei mir angekommen ist.
Ja, im Lagerraum, das ist natürlich dann auch nochmal eine andere Nummer, ne? Also als ich meine erste Tierschutzhündin, die kam aus Ungarn, zum Beispiel auch abgeholt habe, das war auch, ich war auch super aufgeregt, aus dem Transporter raus. Was ich ein bisschen stark fand, war so, dass, also ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, die Übergabe fand auf einer Raststätte an der Autobahn direkt statt. Viele Jahre her, Hund, zack, Halsband, Leine hier, tschö, und so. Okay, hier sind wir jetzt. So, das war schnell, schnell, husch, husch ins Auto. Nicht, dass sie noch sich irgendwo, weiß ich nicht, erschreckt oder was auch immer. Also, das war ja damals eigentlich, ne, weil das natürlich für die Routen gut war, war das immer eine schöne Sache, dass das auf diesen Autobahnraststätten stattfindet. Ist das bei euch auch? Oder habt ihr da ruhige Punkte, eingezäunte Punkte, wo ihr sagt, da sind wir safe, da können wir in Ruhe mit den Hunden was machen?
Also bei der letzten Tierschutzorganisation, wo ich Lisa hatte, da ist es auf jeden Fall ruhig auf einem festen, eingeschlossenen Gelände
Super, okay.
gewesen.
Hat man schon ein ganz anderes Gefühl, ne? Ja.
Ja, ist mehr Sicherheit, weil viele Hunde ja ängstlich sind, und wenn die dann abhauen und dann braucht man gar nicht drüber nachzudenken, wenn die über die Autobahn laufen, was dann passieren könnte.
Furchtbar.
Ja.
Ja. Nina, wie ist das bei euch?
Also ich kann von zwei Fällen erzählen, weil wir haben ja zwei Hunde aus dem Tierschutz. Einmal unsere Holly, die kommt von einer anderen Organisation, die wurde auf einem großen, ruhigen Firmengelände übergeben. Die Bella habe ich jetzt auch von einer Autobahnraststätte. Natürlich wäre ich auch glücklicher, so wie Linda es beschrieben hat, wenn man da einen ruhigen Platz hätte. Aber das ist aufgrund der Strecke und der Posten, wo der Transporter dann hält, kaum umsetzbar. Das würde wahrscheinlich den Transportweg noch verlängern. Und das war ja auch der Fall, warum die direkt bei mir in die Box gesetzt worden ist. Mit Halsband, mit Geschirr, mit Sicherheitsgeschirr, mit Leine, damit die mir nicht aus den Armen springt und dann über die Autobahn rennt.
Ja, das ist schon gut, ja.
Also das höre ich auch von Kunden häufig, dass die sagen, wir hatten ein konspiratives Treffen, häufig zu jeder Tages- und Nachtzeit, je nachdem, wann der Transporter eben dann da ist. Man kriegt einen Anruf und dann möge man sich dorthin begeben. Ich persönlich finde das sehr spooky. Ja, ich kann das verstehen, dass das von den Routen häufig nicht anders zu machen ist und denke, dass das vielleicht dann auch dem Tier zugute kommt, wenn es nicht noch länger da drin sein muss. Dennoch weiß ich nicht, ob es nicht besser wäre, wenn man die Hunde erstmal in eine Auffangstation bringt, die dort zur Ruhe kommen lässt und sie dann anständig an die Familien weitergibt. Das wäre jetzt so meine Geschichte, aber das lässt sich vielleicht logistisch nicht anders regeln.
Das wäre auch meine Traumvorstellung. Am besten dann noch mit jemandem, der erfahrener Trainer ist oder halt viele Hundeerfahrung mitbringt, was Tierschutzhunde anbetrifft. Also ich war schon sehr aufgeregt und auch ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation. Wie mache ich das jetzt, wenn die bei mir ankommt? Das wäre natürlich ein Traum.
Das würde ich auch sehr, sehr schön finden. So, wie läuft das denn mit der Rückgabequote ab oder generell mit Rückgabe? Ich hatte von einer Freundin von mir, die hatte schon einen großen Schäfer und hat sich dann ein Weibchen, wollte sie sich aus dem Tierschutz dazu nehmen. Und ich hatte eigentlich eher Angst um das Weibchen, aber die hat dann erstmal den Schäferhund gebissen, als sie dann kam. Also die Hunde haben sich gar nicht vertragen. Es ging dann zugunsten des schon dagewesenen Hundes so, dass sie versucht hat, die Tierschutzorga anzurufen damals und da kam nur noch tut, 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 tut und es ging keiner mehr ans Telefon. Wir mussten diesen Hund dann privat vermitteln, weil die zwei Hunde, das ging gar nicht. Man hat das dann immer so getrennt, räumlich mit Maulkorb gearbeitet. Sie konnte es aber auch nicht leisten, weil der Hund auch viel größer ankam als gedacht. Das war eine riesengroße Herdenschutzhündin und die konnte zwei so schwere Tiere einfach auch gar nicht führen. So, da wäre jetzt meine Frage. Sabine, hast du von der Tierschutzorganisation, als du deine Hunde bekommen hast, eine Nummer bekommen? Hast du da auch jemanden erreicht? Ist da ein Ansprechpartner da gewesen? Hättest du die Möglichkeit gehabt, die Hunde zurückzugeben, wenn das mit dem Rudel nicht geklappt hätte?
Also bei Lissy war das überhaupt kein Thema. Ich hätte Lissy sofort zurückgeben können. Ja, beim Bo wäre es schwierig geworden. Also ich weiß nicht, ob es funktioniert hätte. Ich denke es mir schon, weil er ist aus Spanien gekommen. Weil ich war da noch etwas naiver und habe da gar nicht so drüber nachgedacht, wenn ich mir einen Hund jetzt quasi aus Spanien direkt, sagen wir mal, einfliegen lasse. Es hat funktioniert. Ich denke mal, dass man das auch bestimmt irgendwie geregelt hätte, dass der Hund dann auch wieder zurückgegeben werden hätte können. Ellie, die ist ja quasi über das Aachener Tierheim quasi vermittelt worden. Und ich denke mal, da wäre es auch kein Problem gewesen, dass das Aachener Tierheim die Ellie zurückgenommen hätte.
Ja, Nina, du hattest ja gerade schon gesagt, ihr habt da so ein Callcenter, nenne ich das jetzt mal, oder wo ihr immer erreichbar seid, wenn irgendwas ist, dass jemand sagt, Mensch, wir haben da ein massives Problem, der beißt den Hund meiner Mutter und das geht gar nicht.
Ja, das ist ein spannendes Thema, was mich auch ziemlich am Anfang, als ich meine Hündin adoptiert habe, direkt getroffen hat. Du hast erstmal nach der Quote gefragt. Also wir sind noch ein sehr junger Verein. Wir sind jetzt über ein Jahr dabei und in der ganzen Zeit haben wir einen Rückläufer. Toi, 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 ich bin sehr stolz. Und das ist tatsächlich eine Schwester von meiner Hündin, weil es waren ja drei Mädels und nach noch nicht mal 24 Stunden kam dann um 22 Uhr abends eine WhatsApp bei uns in diese Gruppe, die ich eben schon mal beschrieben habe, an. Der Hund muss weg, der hat ein Kind gebissen, mein Kind gebissen. Dann habe ich die Nachricht natürlich gesehen und habe direkt Kontakt aufgenommen und habe gefragt, was ist passiert. Unsere zweite Vorsitzende hat sich auch sofort eingeschaltet. Das ging alles sehr, sehr schnell, weil ich dann auch gesagt habe, ich habe diesen Fall noch nicht gehabt. Was ist passiert? Möchtest du vielleicht einen Trainer drüber gucken lassen? Gab es Verletzungen? Ja, mein Sohn saß im Garten und der Hund hat den einfach gebissen. Also wir reden hier von einem Junghund, ungefähr 6 Monate alt. Ich habe gesehen, als der angekommen ist, wurde der auch direkt erstmal gebadet, weil die riechen ja jetzt nicht besonders gut, wenn die aus dem Shelter kommen. Ich glaube, dieses Tierchen war einfach mit allem überfordert und ja, hat dann einfach mal gebissen. Dann haben wir gefragt, wart ihr im Krankenhaus? Können wir irgendwie helfen? Wie genau ist das passiert? Nee, es gibt kein Blut, es gibt ein paar Abdrücke und dem Kind geht's gut. Da waren wir natürlich erstmal froh, dass da nichts Schlimmeres passiert ist und haben die Frau dann gebeten, dass sie uns ein bisschen Zeit gibt, dass wir eine gute Stelle für den Hund finden können. Die haben wir auch gefunden, recht zeitnah. Am nächsten Tag haben wir den Hund dann abgeholt. Der saß auf gepackten Koffern im Garten, im Gebüsch versteckt. Zwischendurch haben wir immer wieder mit der Frau kommuniziert. Wie geht's dir? Was ist los? Dann kam noch raus, dass der Mann auf einmal allergisch gegen Hunde wäre, was bei der Vorkontrolle nicht der Fall war. Da war auch noch ein anderer Hund im Zuhause, den man da öfter zu Besuch hat oder sittet. Ja, das war für mich eine sehr emotionale Geschichte, weil das ja auch die Schwester ist von meiner Hündin und ich das so gar nicht nachvollziehen kann, weil ein junger Hund kann immer mal schnappen, sage ich jetzt mal, beißen. Ihr kennt das wahrscheinlich noch besser als ich. Und dann im neuen Zuhause ist der Hund dann angekommen. Das war dann auch eine Notfallpflegestelle. Da waren noch zwei andere Hunde. Der ist ausgestiegen aus dem Auto und hat so getan, als wäre nie was gewesen und darf natürlich jetzt da auch bleiben. Also nach 3 Stunden haben wir dann den Anruf bekommen, wir geben die nicht mehr ab. Und noch zum Abschied hat dieser Hund einen Kuss auf die Schnauze bekommen, als er dann bei unserer Vorsitzenden auf dem Arm war. Und es wurde am nächsten Tag auch noch eine nette Nachricht geschrieben, dass man ja so traurig ist, dass man den nicht behalten konnte. Also es war eine ganz komische Geschichte.
Also es ist ja nun mal so, dass wenn Hunde, es ist ja eher ein Abwehrschnappen, weil wenn sie verletzen wollen, können sie verletzen und dann packen sie. Ja, das heißt, wenn sie nicht wirklich verletzen und man trägt eine Kleinigkeit davon, dann ist es eher ein Abwehrschnappen. Also ich nehme das auch, sehe das so ähnlich wie du. Ich war nicht dabei in der Situation. Du hast ja gerade eben erst erzählt, aber ich ordne das eher unter Abwehrschnappen ein, dass der Hund einfach total überfordert war. Ne? Ja, schade immer, ne? Wenn man dann so schnell, ich nenne das mal eine Übersprungshandlung hat, A, schnell einen nimmt und B, dann schnell einen wieder abgibt, ne? Und nicht sich mal drauf einlässt. Aber so ist es nun mal. Schön finde ich, dass ihr eine Lösung für den Hund gefunden habt. Weil viele dann doch sagen, ich weiß ja gar nicht, ob ich da jemanden erreiche und wie ist das so? Lynn, deine Tierschutzhunde, die du so hattest, hättest du sie wieder vermitteln können?
Ja, also die, die ich tatsächlich hier hatte, definitiv, die ich mir für mich persönlich ausgesucht habe, die wir gekriegt haben aus Überforderung oder halt Aggression oder wie auch immer. Nein, also das, ne, das ist tatsächlich auch, die Hunde hätten eine Option gehabt, sie hätten wieder zurückfahren müssen in ihr Land, in ihr Shelter, in ihr alles, weil sie hätten dann hier tatsächlich keine Abnehmer und keinen Fuß mehr gekriegt.
Ja, das ist dann immer sehr schade, ne? Und meistens landen sie dann doch im Tierheim.
Dann hat der Hund eine Reise gemacht, die hätte man ihnen auch ersparen können. Ne? Aber man steckt halt auch nicht drin.
Ja, man steckt auch nicht drin, das ist klar.
Aber von der Hundeschule hatte ich tatsächlich einmal eine Begegnung, das war relativ zu Anfang, also schon viele Jahre her, mit einem Collie. Ich habe einen Anruf gekriegt, der hat Probleme, alleine zu bleiben. Der hat ein bisschen Verlassensangst gehabt, ein bisschen Stress, war aber noch völlig im Rahmen. Haben wir schon eine Hausaufgabe aufgegeben, haben wir auch betreut. Die Herrschaften haben irgendwann gesagt, das ist mir zu anstrengend, ich möchte das nicht mehr. Der ist zurück zur Tierschutzorganisation gegangen. So, und da finde ich es wirklich wichtig, aber das machen ja auch Züchter nicht, um Gottes Willen, das ist ein hochgestecktes Ziel, das weiß ich selber auch, vermittel die Hunde, die ich dann tatsächlich auch wieder zurückkriegen kann, um die ordentlich unterzubringen. Also nicht mehr, wie ich quasi auch notversorgen könnte. Dieser Collie ist dann auch tatsächlich irgendwo hingegangen, ich weiß es nicht. 2-3 Monate später kriege ich einen Anruf, ich habe hier einen Hund von einem Tierschutzverein, der kann nicht alleine bleiben. Und ich denke, ach, lustig, hatten wir ja gerade erst, ne? Ist leider weitervermittelt worden. Die Herrschaften haben sich halt also nicht so darauf einlassen können. Und es war wieder dieser Collie. Und dieser Collie war natürlich deutlich traumatisierter, weil wenn ein Hund sein gewohntes Zuhause verlässt, in eine fremde Welt kommt, in eine Familie, die wieder verlässt, wieder irgendwohin, die wieder verlässt, kriegt er natürlich Angst und Verlassenstraumata, ne? Also natürlich kann er irgendwann nicht mehr wirklich alleine bleiben. Jetzt hat dieser Collie aber schon angefangen zu schreien, nur wenn Frauchen Richtung Jacke oder Schuhe gegangen ist. Also hat richtig Stress gehabt. Lange Rede, kurzer Sinn. Nächste Vermittlung, nächster Hund, nächster Collie, der gar nicht mehr alleine bleiben konnte. Also ich habe den wirklich 2-3 Mal mein Leben gesehen. Und ich habe die Frau einfach mal gefragt, einfach mal Interesse halber. Ich sag, haben Sie für diesen Hund was bezahlt? Und da habe ich natürlich auch gedacht, ja okay, dieser Hund wurde immer wieder neu vermittelt und die Vermittlungsgebühr ist immer wieder neu angefallen. Wo ich dann habe, armer Dropsy, aber du hast auch gutes Geld gebracht. Weil wenn ich jedes Mal 400 Euro für jede Weitervermittlung kassiere, ist natürlich auch schwer. Und da habe ich natürlich auch angefangen mal zu hinterfragen und zu gucken und welche Organisation und wie ist das überhaupt im nach hinten hinaus, sprich hinter den Kulissen. Das finde ich auch wirklich wichtig, dass man sich, klar, man verliebt sich in den Hund im Internet, aber schaut mal hinter die Kulissen, setzt euch mit den Herrschaften auseinander, sind sie erreichbar, sind sie genervt, weil ich muss ja Sabine, Nina und alle loben, das ist ehrenamtlich, man steckt so unfassbar viel Lebenszeit rein, das ist ja so, das frisst Lebenszeit, das frisst Energie, es frisst Gefühle, man ist traurig, man schleppt es mit, man muss es abkapseln, da ist ja fast nur Herzblut drin. Man macht es umsonst für die Tiere. Man gibt unfassbar viel. Deswegen finde ich es wichtig, da auch die richtigen Vereine zu unterstützen und sich Zeit zu nehmen, den richtigen Verein zu wählen.
Ja, und dann sind wir nämlich bei dem Thema, wann wird Tierschutz zum Geschäftsmodell, ne? Es ist ja manchmal schon komisch. Ich habe Hunde hier aus dem Tierschutz, aus dem spanischen Shelter gehabt. Die kamen als Welpen zu uns, also nicht zu mir, sondern zum Halter und dann somit zu mir ins Training, in die Hundeschule. Und 2 Jahre später kommt wieder ein Tierschutzhund, auch aus Spanien. Der sah genauso aus. Also wirklich genauso. Und da frage ich mich dann, inwieweit gibt es Organisationen, die Nachwuchs produzieren,
Klar, ist
wo
ja
wirklich ein
klar.
Geschäftsmodell dahinter ist und sagt, okay, das gibt Geld und die Deutschen und vielleicht auch die Franzosen, Belgier oder wer auch immer, aber wir sind nun mal jetzt hier in Deutschland, die sind froh, wenn sie einen retten können. Sabine, wie ist deine eigene Meinung dazu?
Also ich sag mal meine eigene Meinung. Ich denke mal, es gibt überall schwarze Schafe. Auch bestimmt welche, die daraus versuchen, gutes Geld zu machen. Also ich bin bis jetzt noch niemandem begegnet, aber ich weiß halt, weil ich auch vielen im Internet folge, vielen Followern, wie zum Beispiel Nathan Goldblatt. Also Nathan Goldblatt ist kein schwarzes Schaf, sondern ein Tierschützer, der sich wirklich für die Tiere einsetzt und auch so schwarze Schafe aufdeckt. Also es gibt schwarze Schafe, sage ich mal, bestimmt. Ich bin bis jetzt noch keiner Tierschutzorganisation begegnet, die halt nur Hunde gezüchtet hat zum Verkauf. Aber wenn man schon auf Instagram Leuten folgt oder Facebook, sieht man schon, dass viele Leute schon drauf reingefallen sind. Vor allem, wenn auf Parkplätzen Hunde verkauft werden und dann mit Druck auch verkauft werden.
Nina, bei euch ist das ja hoffentlich nicht so, gehe ich mal schwer von aus. Aber vielleicht habt ihr ja auch Kontakt zu Organisationen. Was kannst du dazu erzählen?
Wie jetzt der Kontakt zu anderen Organisationen ist, das kann ich nicht sagen, aber ich kann sagen, dass in unseren Verträgen drin steht, wenn mit dem Hund irgendwas sein sollte, der abgegeben werden muss, warum auch immer, dann haben wir sowas wie ein Vorkaufsrecht, das gibt es ja beim Züchter auch.
Was nicht geltend ist, wenn ich das kurz sagen darf, was ist nicht
Ja,
geltend?
ich weiß auch nicht, ob es Vorkaufsrecht heißt, aber auf
Es
jeden
ist das
Fall
Vorkaufsrecht, es ist nicht geltend.
wir haben auf jeden Fall im Vertrag stehen, wenn was mit dem Hund sein sollte und wenn er weitergegeben werden sollte, müssen wir informiert werden und auch zustimmen.
Das ist nicht geltend.
Genau, ich hatte nämlich das Thema auch mit einem Hund, der abgegeben wurde. Daraufhin hat dann das Veterinäramt angerufen, zu dem ich einen sehr guten Kontakt habe, und hat gesagt, kennst du den Hund? Dann sage ich, ja, da war ich 2, 3 Mal im Einzeltraining, der ist abgegeben worden. Sagt sie, ja, ich habe eine Anfrage von der Züchterin, die will wissen, wo der Hund ist. Dann habe ich gesagt, hat die denn eine rechtliche Handhabe? Dann sagt sie, nein, es ist eine Sache, ist verkauft worden. Ich dürfte, wenn, selbst wenn ich es gewusst hätte, dürfte ich aus Datenschutzgründen sowieso keine Daten rausgeben. Also es ist ein Auto, das verkauft wurde. Ich nenne das jetzt einfach mal so, weil rein rechtlich ist der Hund, wie gesagt, eine Sache. Und wenn ich ein Auto dann gebraucht weiterverkaufe, dann darf ich das einfach machen. Ja, da kann man sich dann drüber freuen oder nicht, aber es ist so.
Wir haben aber auch diese Nachkontrolle natürlich und wir haben ja diesen Chat. Und das ist halt auch so eine Sache, wo mir jeden Tag jetzt das Herz aufgeht, weil ich ja jetzt auch schon mehrere Hunde mit vermittelt habe. Da gibt es einige Gruppen, wo es Hunde gibt oder Hundebesitzer gibt, die schicken uns fast jeden Tag ein Foto. Dann gibt es Gruppen, die schicken mal einmal die Woche oder schicken mal den Stand oder auch mal ein Video und erzählen einfach, wie gut es klappt. Und da geht mir natürlich das Herz auf, wenn man dann so ein Hündchen hat, was es in Rumänien wirklich einen schlechten Start bei uns auch im Shelter hatte, was sehr krank war. Das ist so ein Herzenshündchen von mir gewesen, was ich von Anfang an auch mit verfolgt habe. Da habe ich jetzt heute Morgen noch Fotos bekommen, wie die in so einer Wolke liegt. Das ist so ein besonderes Hundekörbchen, wie die auf einer pinken Couch liegt, wie in so eine kleine Prinzessin. Und da geht mir natürlich das Herz auf und wir verfolgen halt unsere Hunde, auch wenn die im neuen Zuhause sind mit diesen WhatsApp-Gruppen und fragen da auch regelmäßig mal nach, wie läuft es. Wir planen jetzt auch, aber das steht noch so ein bisschen im Hintergrund, so eine Happy Home Story. Da schauen wir dann, dass wir mehrere Hunde im neuen Zuhause dann auch mal zeigen wollen. Und das ist halt auch das, warum ich das mache, ne? Damit ich irgendwie so ein bisschen sehen kann, denen geht's jetzt bei uns in Deutschland wirklich gut.
Eine Frage hätte ich noch an die beiden Damen. Und zwar, es gibt ja tatsächlich da unterschiedliche Vermittlungskriterien, wie man darf nicht älter wie 50 Jahre alt sein oder man darf nur 2 Stunden am Tag arbeiten oder man muss einen Garten haben, etc. etc. Wie ist das denn bei euch? Weil ich finde das ja für die Zuhörer, finde ich das ja wirklich spannend, dass man vielleicht jetzt auch tatsächlich von euch schon so Infos bekommt. Wie sind denn die Chancen? Worauf achtet ihr, wenn euer Hund vermittelt wird? Was sind die Kriterien? Lohnt es sich überhaupt, sich mit euch in Verbindung zu setzen oder sind dann einige schon raus?
Auf jeden Fall muss man angeben, ob man verheiratet ist, nicht verheiratet ist, ob man genügend Zeit für den Hund hat, ob man den mit in Urlaub nehmen kann oder ob jemand den betreuen kann, wie viele Personen im Haushalt leben, ob es Kinder gibt, ob ich Rentner bin, Arbeitnehmer, arbeitssuchend, welchen Beruf, Arbeitszeit.
Verheiratet mit dem Hintergrund, kurz zum Aufklären, dass wenn man irgendwie im Krankenhaus ist, die Hunde trotzdem versorgt werden.
Ja, ich denke es mir mal. Ja, Kinder natürlich. Ne? Und ich glaube, ich meine, die Kinder müssten älter als 8 Jahre sein. Das kann, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob es noch andere Tiere im Haushalt gibt, ob man Erfahrung mit einem Hund hat. Ja, ob man genügend Zeit hat mit dem Hund, Auslaufmöglichkeiten oder wer in Abwesenheit den Hund betreuen kann, ob man ein Eigentum hat, ob man einen Garten hat. Der Zaun musste, glaube ich, mindestens 1,40 oder 1,60 bei eigenem Garten hoch sein. Ob es einem was ausmacht, ob der Hund stubenrein ist, also beziehungsweise was passiert, wie man sich verhalten würde, wenn der Hund ins Haus machen würde. Wo wird das Tier schlafen? Darf es im Bett schlafen? Die Bodenbelege hat man wohl auch gefragt, wie viel Quadratmeter man hat. Also es ist schon ein großer Fragebogen gewesen, ob man einen eigenen PKW hat. Also es war schon ein großer Fragebogen.
Das ist schon ein bisschen Privatstriptease, die man da machen muss, um so einen Hund zu bekommen. Also
muss ich auch schon sagen. Also man hat schon viel Auskunft geben müssen, um einen Hund zu bekommen.
Sind denn die ganzen Fragefelder auch kontrolliert worden vor Ort persönlich? Auto?
Ja, also sagen wir mal, es wohnt jemand vom Tierschutz hier direkt nebenan, die mich auch persönlich kennt. Also die kannte schon quasi alle Begebenheiten vor Ort, weil sie vorher auch schon mal bei mir war. Ne? Also ist es kontrolliert worden. Das Aachener Tierheim hatte jetzt keine Vorkontrolle gemacht damals, sondern die haben eine Nachkontrolle gemacht. Die kommen natürlich unangemeldet dann zur Nachkontrolle. Ne? Und wie gesagt, jetzt hier bei meiner rumänischen Hündin, die Tierschutzorganisation, die sieht mich quasi jeden Tag, weil eine Mitarbeiterin quasi um die Ecke wohnt und die sehen mich jeden Tag dann mit dem Hund. Also ist das schon quasi die Nachkontrolle gewesen. Aber es ist schon ein Striptease, den man machen muss, um einen Hund zu bekommen.
Vor fremden Menschen, ne? Also da muss man ja schon wirklich viel preisgeben von sich, ne?
Okay. Finde ich auch, ja, absolut. Nina, bei euch ist das ähnlich? Habt ihr auch so einen Fragenkatalog?
Ja, genau. Wir haben erstmal bekommt der Interessent unseren Interessentenbogen und dann den muss er dann ausfüllen. Der wird dann nachgeschaut. Was jetzt gerade auch schon erklärt worden ist, da steht ja wirklich dann auch drin, wo halten Sie den Hund? Also wenn dann da angekreuzt werden würde Zwingerhaltung, dann ist der Interessent für uns natürlich direkt raus. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine Vermieterbescheinigung, wenn man nicht im Eigentum wohnt, dann auch genau auf diesen Hund, also mit Größe. Man hat dann ein Foto in dieser Vermieterbescheinigung, hatten wir jetzt letztens, und dann wurde da reingeschrieben, dass genau für diesen Hund die Bescheinigung gilt. Und mit dem Ableben des Hundes muss die Bescheinigung neu eingeholt werden. Hört sich jetzt irgendwie ein bisschen gruselig an, aber ist halt gut so. Wir sagen immer, die Hunde brauchen auf jeden Fall ein Sicherheitsgeschirr, weil man weiß ja nicht, wie der Hund so ist, wenn er hier ankommt. Wir empfehlen jedem einen Tracker, falls der Hund dann doch mal sich losreißen sollte, dass man ihn auch wiederfinden kann. Und wir brauchen auf jeden Fall einen Plan B. Was heißt Plan B? Was ist, wenn jemand krank wird? Wir hatten jetzt einen Fall, da hatte eine Adoptantin einen Hund adoptiert. Die hatte Plan B und Plan C in der Tasche. Der Hund kam an. Die Frau war auch total glücklich. Das war auch die Frau, wo ich meine erste Vorkontrolle gemacht habe. Da war der Garten auch nicht richtig gesichert, sage ich jetzt mal. Was eben schon angesprochen worden ist, da haben wir die Auflage gegeben, den Zaun mit einem Sichtschutzzaun zu erhöhen. Das hat die auch gemacht und uns dann auch in diese WhatsApp-Gruppe Bilder davon geschickt. Und ja, dann ist sie leider blöd gefallen und hat sich 6 Rippen gebrochen, kurz nach Ankunft des Hundes. Das hatte aber nichts mit dem Hund zu tun. Und dann hat Plan B und Plan C gegriffen, weil die konnte sich jetzt erstmal nicht um das Tierchen kümmern. Was heißt Plan B und Plan C? In diesem Fall war das einmal ein guter Freund von ihr, der auch einen Hund hat, einen souveränen Ersthund, der dann mitbetreut hat. Und zur Not hätte sie die auch noch zu einer Bekannten geben können, die auch eine Hundeschule hat. Und das hatten wir auch schriftlich von dieser Frau bekommen, weil sie ja eigentlich alleinstehend ist und auch schon etwas älter ist. Und ja, da haben, wenn Plan B und Plan C da ist, dann vermitteln wir natürlich auch an jemanden, der nicht verheiratet ist und auch vielleicht jetzt nicht ganz jung ist.
Ja, es hat ja auch nichts mit Alter zu tun, wenn man im Krankenhaus landet oder sonst was, ne? Also das kann ja wirklich in jeder Lebensphase passieren.
Ja, wir könnten jetzt auf ganz viele Dinge noch eingehen. Ähnlich wie bei Hundebegegnungen wird es mit Sicherheit einen Teil 2 geben, wo wir nochmal speziell auf die Trainingseinheiten eingehen, auf die, wie gehe ich damit um, wie fangen wir an mit einem Hund, der ankommt. Da würden Lynn und ich noch ein paar Tipps abgeben. Das würden wir aber dann in einem zweiten Teil machen. Na Lynn, wie siehst du das?
Ja, super gerne, sehr gerne.
Gut. Ich bedanke mich hiermit ganz, ganz herzlich bei der Sabine und bei der Nina, dass ihr dabei wart. Ihr habt unheimlich viel Input gegeben. Es sind viele Dinge, die ich sehr, sehr, sehr spannend fand. Und ich muss euch sagen, ich ziehe den Hut vor der Arbeit und dass ihr euch da so engagiert, dahin fahrt, da mit aussucht und guckt, dass das alles in Ordnung läuft. Und so Leute wie euch braucht man. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Ich habe mich sehr, sehr gefreut und ich habe mich sehr geehrt gefühlt, dass ich in eurem Podcast sprechen darf, weil ich verfolge euch natürlich schon von Anfang an. Und ja, jetzt auch mal die Stimme nicht zu hören, sondern mit dir ein Gespräch zu führen, Anna-Maria. Die Lindy kenne ich ja schon ziemlich lange. Das ist ja für mich gerade ja einfach der Wahnsinn. Ich habe mich richtig gefreut.
Sehr schön. Sabine.
Ja, also ich war auch mega stolz, als du mich angesprochen hattest und ich habe mich auch gefreut, vor allen Dingen auch mal raus in die Welt zu erklären, wie es mit Tierschutzhunden läuft und mal meine Erfahrung weiterzugeben. Klar ist das ein großer Schritt, einen Tierschutzhund zu adoptieren, wahrscheinlich auf jeden Fall schwieriger, als wenn man einen Welpen bekommt von einem Züchter, aber dass man ruhig diesen Schritt wagen kann, einen Tierschutzhund zu adoptieren.
Was ich vielleicht auch noch wichtig finde, ist, man sollte sich halt auch vorher so informieren, was für Vermittlungen gab es denn da schon und hat dieser Verein, den es da gibt, vielleicht auch ein Impressum auf der Internetseite und ist das nicht einfach nur jemand, der aus dem Kofferraum heraus irgendwie Welpen vermitteln möchte?
Ich freue mich, dass alle so schön dabei waren. Lynn, noch ein kleines Abschlusswort von dir.
Ja, ich freue mich auch, dass ihr da wart und danke für die Infos, danke für euer Herzblut, was ihr in die Tierschutzarbeit steckt. Ich wünsche euch natürlich noch weiterhin viel Erfolg und viele glückliche Tiere.
So, ihr Lieben, wir verabschieden uns hier mit unserem Podcast. 3, 2, 1 und immer schön flauschig bleiben. Jawohl, mega, alles gut. Ich freue mich.